Darf mit Gesundheit eigentlich Geld verdient werden? Und welche Rolle spielen private Krankenhäuser in unserem Gesundheitssystem in Deutschland? Darüber diskutiere ich in dieser Episode mit Marco Walker. Er ist CEO einer der größten Krankenhausgesellschaften in Deutschland, nämlich von den Asklepios-Kliniken. Mit ihm spreche ich darüber, warum diese Fragen so grundlegend sind und weshalb gerade unternehmerisches Denken in der Medizin oft viel mehr Positives bewirken kann, als man auf den ersten Blick so meint. Es geht um Investitionen, um Innovationen und Entscheidungen, die direkte Auswirkungen auf die Behandlung und die Gesundheit von ganz vielen Menschen haben. Und wir sprechen über das Arbeiten im Gesundheitswesen, über Teamkultur, Führung, flexible Modelle und die Frage, wie man Menschen heute für diese anspruchsvollen Berufe gewinnen kann. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin live neugeboren und hier in meinem Podcast, da spreche ich ganz viel mit CEOs, mit Unternehmern und Unternehmerinnen und auch anderen Führungspersönlichkeiten über ihren Werdegang, über Leadership, über Unternehmertum und ganz viel auch über ganz viele Transformationsprozesse und eben die Herausforderungen der jeweiligen Branchen. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig und dann solltest du ganz schnell mal auf Abonnieren klicken, falls du das hoffentlich nicht schon lange, lange gemacht hast. Ich versuche hier im Podcast ja immer ganz unterschiedliche Themen und Branchen abzudecken. Worüber ich dabei aber noch so gut wie gar nicht gesprochen habe, ist das Thema Gesundheit. Und das ist ja jetzt gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, also im Herbst 2025, mal wieder ganz besonders im Fokus der öffentlichen Diskussion und da dachte ich, da ist es Zeit, dass ich das auch mal hier mit reinnehme. Und weil so die Logik dieses Podcasts nicht zulassen würde, dass ich jetzt einfach irgendeinen Arzt einlade oder jemanden, sondern hier geht es ja um Führungspersönlichkeiten, also nicht jetzt zu sagen, dass ein Arzt keine Führungspersönlichkeit ist, aber so aus unternehmerischer Perspektive, musste ich natürlich gucken, wer würde da passen und da bin ich auf die Asklepios-Kliniken gestoßen. Die kennt bestimmt jeder von euch. Die sind an unzähligen Standorten in Deutschland. Das ist ein ganz großer Konzern mit ganz, ganz vielen Kliniken. Und da habe ich den CEO eingeladen. Und der ist heute hier in der Chefetage. Und da freue ich mich total auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Marco Walker.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich unheimlich, bei dir zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich auch, bei dir zu sein. Wie immer bin ich ja vor Ort. Wir sitzen hier in einem ganz alten, ehrwürdigen Gebäude in Barmbek in Hamburg. Hohe Decken, das ist so ein richtig schöner Altbau. Aber ich habe gehört, das war auch mal eine Klinik und nicht immer ein Bürogebäude. Ist das richtig?
Ja, aber früher so typisch Krankenhaus-Pavillon-Bauten war hier. Ich glaube, hier war Orthopädie, glaube ich, sogar drin in dem Gebäude. Aber ist schon seit vielen Jahren jetzt quasi Verwaltung und nicht mehr Krankenhausbetrieb. Mhm. Krankenhaus wurde daneben neu gebaut.
Ah ja, ja, auf jeden Fall ein richtig schönes Gebäude. Wir können ja mal gleich mal so ein bisschen noch auf das Unternehmen generell schauen, was ihr so alles macht. Aber bevor wir auf dieses Thema kommen und auf andere wie Leadership und Ähnliches, musst du erstmal ein bisschen dich selber vorstellen. Also wer bist du? Was machst du so ganz persönlich, wenn du mal nicht arbeitest, falls es diese Zeiten denn gibt bei dir?
Ja, also ich bin seit jetzt gut 2 Jahren CEO bei Asklepios, zusammen mit meinem lieben Kollegen Joachim Gemmel. Wir machen das sozusagen als Doppelspitze. Ist auch ein spannendes Thema, machen wir sehr gut zusammen und sind da sehr, sehr froh. Ja, insgesamt bin ich seit über, glaube 23 Jahren im Gesundheitswesen bei Asklepios tätig, habe mich da vom Assistenten-Trainee-Programm in unterschiedlichsten Führungstätigkeiten bewiesen und meine Erfahrung sammeln dürfen und bin dann im Vorstand gelandet irgendwann, also war Geschäftsführer von Krankenhäusern und von größeren Krankenhäusern. Ja, und irgendwann dann im Vorstand und jetzt seit 2 Jahren ganz oben sozusagen darf ich dieses Unternehmen gemeinsam mit meinem Kollegen führen. Das ist sozusagen die aller Kurzfassung, das zum Unternehmen. Ich bin eigentlich gelernter Volkswirt. Meine Frau ist Ärztin, das ist mir auch wichtig immer da sozusagen.
Das ist also auch privat Einblicke in die Gesundheitsbranche.
Genau. Ja, wenn ich nicht arbeite, was natürlich vorkommt, um Gottes Willen, dann ich laufe gern. Das war meine heimliche Leidenschaft ist sozusagen Laufen. Genau, Laufen, Kochen. Familie.
Ich finde immer extrem spannend, wie meine Gäste auf die Frage, was machst du, wenn du mal nicht arbeitest, reagieren, weil das hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Also vor 4 Jahren war es noch so, dass alle betont haben, dass sie einen riesen Work-Life-Balance haben. Das war super modern gerade das Thema. Und du bist aber erstmal sofort auf Arbeit gegangen. Würdest du dich vielleicht so ein bisschen als jemand, der doch sehr stark auch mit der Arbeit verhaftet ist, Workaholic oder sowas bezeichnen? Also wenn du auf die Frage, wer bist du mal privat, sofort auf Arbeit kommst, oder?
Also ich glaube, dass die Jobs, die wir machen, das geht wahrscheinlich den meisten Führungskräften so, das ist, glaube ich, eine Illusion, wenn wir es so tun, als ist das wirklich trennbar. Ja? Also wir müssen unseren Job mit Leidenschaft machen, wir müssen den dafür brennen. Wenn wir den einsperren können in Kästchen und danach irgendwie der andere Markus sind, dann das funktioniert nicht. Und das sage ich auch meinen Führungskräften immer. Also wir nehmen den Job mit ins Bett abends und nehmen den auch mit. Also ich natürlich denkt man immer viel drüber nach. Auch wenn ich laufe, denke ich über meinen Job mal nach. Also es ist ganz normal. Deswegen lässt sich das nicht so trennen. Umso wichtiger ist, glaube ich, dass man das, was man macht, gerne macht, mit Leidenschaft macht. Wenn man morgens in den Spiegel guckt, dass man gerne in den Spiegel guckt. Ja. Und wenn man da anfängt, man muss das trennen, dann
hat man ein Grundproblem,
beginnt das
oder?
Problem. Ja, dann ist es schräg. Klar braucht man mal Abstand, braucht man mal Luft, muss man mal ein bisschen Social Intox und so weiter sich mal raushalten aus dem Wahnsinn und mal ein bisschen Auszeiten haben. Aber im Grunde, glaube ich, ist es nicht wirklich trennbar mit meinem. Also ich bin auch nicht anders, wenn ich privat bin, wie wenn ich im Job bin.
Finde ich eine erfrischende Ehrlichkeit, was diese Frage angeht, weil wie gesagt, das hat, also ganz am Anfang war das so, dass alle immer so getan haben, als ob, ich habe es jetzt ein paar Mal schon erzählt hier im Podcast, und ich finde ganz gut, dass jetzt so wieder in diese Fragestellung, gerade für Führungskräfte, wie viel die arbeiten und wie viel Bedeutung so ein, also ich nenne es mal Job, weil ich finde, es ist wahrscheinlich viel mehr als ein Job, für das Leben hat, dass das wieder ein bisschen ehrlicher betrachtet wird. Also ich finde das eine gute Entwicklung eigentlich. Wenn du sagst, du läufst, wo läufst du? Rund um die Alster auch? Oder?
Genau, gibt's ja in Hamburg gibt es ja immer die Alsterläufer oder die Elbeläufer. Ich bin, weil ich eher Elbe wohne, eher Elbeläufer, laufe aber auch mal um die Alster. Nee, ich habe da auch sozusagen Lifehack für alle ganz gut bei mir eigentlich versucht einzubauen, dass wenn ich in Hamburg bin und hier im Büro bin, dann laufe ich eigentlich immer nach Hause.
Ah,
also laufe ich einmal quer durch die Stadt und das ist mein, dann habe ich sozusagen für die Hälfte der Zeit, also ich brauche ungefähr doppelt so lang, wie wenn ich sonst unterwegs wäre, aber habe dafür quasi 50% der Zeit gespart und bin trotzdem 13, 14 Kilometer gelaufen.
Das ist großartig. Ich weiß jetzt gerade, dass bei mir privat, wenn Leute diesen Podcast hören, ganz viele anfangen, sehr ironisch zu lachen, weil das bei mir so ein privates Thema ist. Ich habe bisher mein Büro 2 Kilometer von zu Hause entfernt und alle sagen immer live, warum läufst du da nicht? Und ich sage immer, ja, bald. Und ja, ich weiß, was jetzt für Kommentare kommen, wenn du erzählst, dass du so weit läufst. Mhm. Na gut, aber vielleicht kann ich mir das ja mal als Anlass nehmen. Mhm. Kommen wir zu den Asklepios-Kliniken. Stell die doch mal so ein kleines bisschen vor. Also natürlich, was ein Krankenhaus ist, das weiß jeder, was man in einem Krankenhaus macht auch. Aber so aus Unternehmensperspektive vielleicht auch Größe, ein paar Kennzahlen vielleicht, Geschichte.
Genau, also Asklepios-Kliniken gibt es seit Anfang der 80er Jahre von Herrn Dr. Große-Brömmern gegründet worden in Deutschland und wir sind mittlerweile eigentlich der zweitgrößte Player im deutschen Gesundheitswesen, der in privater Hand ist. Die noch größeres Unternehmen sind die Helios-Kliniken, die zu dem Fresenius-Konzern gehören. Wir Asklepios sind komplett Eigentümer geführt, also 100% von Asklepios sind im Eigentum von der Familie Große-Brömmern. Herr Brömmern ist vor einem guten Jahr verstorben. Ja, das zu Asklepios. Wir haben 70.000 Mitarbeiter mittlerweile von der Größe. Wir haben wahrscheinlich dieses Jahr erstmals überschneiden wir die 6 Milliarden Euro Umsatzdimension. Uns geht's gut, wir sind gesund, das Unternehmen. Wir verstehen uns nicht nur als Krankenhauskonzern, das ist, glaube ich, wichtig. Das sind unsere Genese, da kommen wir her. Wir sind wahrscheinlich da auch am breitesten aufgestellt. Wir haben Akutkrankenhäuser, große Krankenhäuser, Maximalversorgung. Die Rhön-Kliniken gehören zu uns mit den Unikliniken Gießen-Marburg. Hier in Hamburg haben wir viele Maximalversorger. Wir haben aber auch viele Reha-Kliniken, wir haben Psychiatriehäuser dabei. Wir haben viele MVZs, ambulanten Bereich. Wir sehen uns in der digitalen Medizin, da haben wir einige Start-ups, einige Themen. Also wir wollen im Bild, wollen wir umfassender Gesundheitsversorger sein für die Menschen in Deutschland von ambulant oder von Prävention hin bis zu Nachsorge und im Grunde da Partner sein für alle Akteure im Gesundheitswesen. Mhm. Das ist so das Zielbild, was wir gemeinsam haben, in dem wir seit Jahren erfolgreich arbeiten und das weiterentwickeln.
Spannend, ich habe mal vorhin geguckt, ich glaube, allein in Hamburg sind es 7 oder 8 Kliniken, die ihr habt. Ne? Also es ist
richtig, in Hamburg sind wir der größte Anbieter. Ja.
Jetzt kann man natürlich, vielleicht bei anderen Unternehmen wäre das einfach jetzt nur über das Geschäftsmodell zu sprechen und zu sagen, was macht ihr so? Und yay, ihr verkauft Autos oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst was. Jetzt ist natürlich ein Krankenhaus eine ganz andere Geschichte als einfach irgendein Konsumgut. Und ich glaube, das ist so die erste Frage, die wirst du wahrscheinlich immer gestellt bekommen und überall. Und für dich ist es wahrscheinlich schon ganz langweilig, darauf zu antworten. Aber jetzt hier im Podcast, die sind natürlich noch nicht behandelt worden. Was sagst du denn auf diese Frage, also mit sowas wie Gesundheit, Geld verdienen? Warum brauchen wir ein privates Krankenhaus? Warum ist es überhaupt notwendig? Warum nicht öffentliche Krankenhäuser, so wie vielleicht vor 40 Jahren oder sowas?
Absolut legitime Frage und auch immer wieder gern gestellt. Und man kann auf vielschichtigen Ebenen einfach antworten. Und da du das erste Mal über das Gesundheitswesen in der...
Deshalb muss ich das machen, genau.
Muss ich da ein bisschen ausholen und sozusagen da so ein bisschen die Branche auch erklären, wie die funktioniert. Also erstmals muss man die Ebenen trennen. Also ich antworte erstmal als Volkswirt. Als Volkswirt ist das eigentlich Quatsch, die Diskussion, weil ob ich jetzt sozusagen Eigenkapitalrendite bediene oder Zinsen zahle, ist faktisch immer Geld, sozusagen Preis für Geld ist eigentlich volkswirtschaftlich relativ egal. Ideologisch ist es ein hochspannendes Thema. Und total überladen und das ist Thema Gesundheit in privater Hand. Gesundheit ist keine Ware und so weiter. Ja, Riesenthema, ja. Privatisierung, Ängste und so weiter. Also deswegen muss man es ernst nehmen, müssen wir auch hart drüber reden und müssen auch die Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind, hart und ernst nehmen. Aber wenn wir erstmal nur auf das gesamte Gesundheitswesen in Deutschland gucken, dann reden wir ungefähr über einen Markt. Also wenn man das mal als Markt bezeichnet, so wie groß ist die Gesundheitswirtschaft, wenn wir die mal so definieren, dann reden wir ungefähr über 500 Milliarden. Das ist so die Dimension. Von diesen 500 Milliarden sind der Krankenhaussektor ungefähr 25%. Mhm. Also gute 110, 120, so ist der Gesundheitsmarkt. Der Rest ist eigentlich alles privat, von vornherein immer. Arztpraxis ist privat, Pharma ist privat, Physiotherapeut ist privat, ist alles privat. Mhm. So, völlig selbstverständlich, da redet keiner drüber. Pflegeheime sind privat oder ich nehme mal privat / frei gemeinnützig. Ist ja auch nichts anderes für privat. Ja. Ob da jetzt sozusagen Kirche davor steht oder so, ist eigentlich auch ein Unternehmen.
Ist nicht der
Staat,
genau.
Nur keine Behörde.
Ja, genau.
Ja, wenn ich mal sage. So, nur im Krankenhaus stellt sich plötzlich immer wieder diese Frage, warum das nicht so sein soll. Wir sagen da, dass natürlich soll es auch Gottes Willen gerne öffentliche Krankenhäuser geben. Da gibt es auch super gute Krankenhäuser, super gute Management-Krankenhäuser. Das Einzige, was wir immer nur sagen, wir wollen, und ich glaube einfach an den Wettbewerb der Ideen und im Wettbewerb der Akteure untereinander. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung aus 25 Jahren ist, der Staat ist halt einfach on the long run kein guter Unternehmer. Und ich glaube, dass Krankenhäuser bessere Qualität bieten, bessere Wirtschaftlichkeit bieten, bessere Produkte, also bessere Dienstleistungen am Ende organisiert bekommen, wenn sie als Unternehmen organisiert werden und nicht als Behörde. Mhm. Aber da will ich auch gar nicht Recht haben, sondern das würde ich einfach im Wettbewerb beweisen. Ich beweise mich gerne im Wettbewerb mit einer Behörde, zu zeigen, dass das, was die organisieren, vielleicht eine andere Dienstleistungsqualität ist, wie das, was wir organisieren, weil wir den Patienten als Kunde oder als wir uns als Dienstleister verstehen, um uns den Patienten herum zu organisieren und wir nicht uns als Behörde verstehen, uns auf den Rücken legen, sagen, Hilfe, wir haben jetzt hier wieder Kostensteigerung, ich brauche mehr Geld. Sozusagen. Also deswegen, ich bin da eigentlich völlig entspannt. Mich ärgert eher in der politischen Debatte dann diese Staatsfixiertheit in Teilen des Systems, dass wir glauben, Gesundheit soll als staatliche Behördenaufgabe organisiert sein. Ja. Das halte ich für keine gute Entwicklung.
Ich meine, wenn es denn dann funktionieren würde, ne, dann könnte man immer noch mal drüber reden. Also ich finde diese Frage halt von daher so extrem spannend, weil, also wenn ich mal so meine eigene politische Geschichte mir anschaue, also wer den Podcast länger hört, weiß ja, dass ich ursprünglich aus dem Bereich komme und ich mache daraus auch gar kein Geheimnis. Ich war 20, 25 Jahre lang SPD-Mitglied und wenn ich mal so an meine ganz frühen Juso-Zeiten zurückdenke, da war natürlich auch so, ne, also unter keinen Umständen darf mit Gesundheit Geld verdient werden und alle diese Parolen. Und ich bin heute, ich würde mich als sehr, sehr liberal bezeichnen und habe überall da, genauso wie du das selber sagst, ne, also da, wo irgendwie zu viel Staat und wo der Staat meint, Unternehmer sein zu müssen, da habe ich überall so meine großen Bedenken eigentlich, wenn zu viel Bürokratie ist sowieso. Und ich hab jetzt im Vorfeld von dieser Podcast-Episode mal drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich im Gesundheitsbereich? Weil da habe ich bisher immer noch so dieses Bauchgefühl gehabt, eigentlich lieber nicht. So, ne, da hat sich das noch so ein bisschen bewahrt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und also ich habe im letzten Jahr im privaten Umfeld zweimal einen Aufenthalt in einer Asklepios-Klinik erlebt und gesehen, wie unfassbar top die ausgestattet waren. Also jetzt nicht, was irgendwie, weiß ich nicht, die Zimmer oder so angeht. Das lassen wir mal außen vor, sondern was so die medizinische Ausstattung angeht, also mit Operationsroboter, mit bestimmten Techniken, die in irgendeinem kleinen Krankenhaus öffentlicher Natur wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht da sind. Und dachte mir, naja, so ganz falsch kann es dann offenbar nicht sein. Ist das so etwas, was du vielleicht auch bestätigen würdest, dass es vielleicht euch als Privaten einfacher fällt, solche technologischen Schritte schneller mitzugehen? Oder ist das jetzt einfach nur anekdotisch von mir, dass ich das mal so erlebt habe?
Nee, absolut. Also die Frage kannst du auch umgekehrt beantworten. Die Frage ist ja häufig, warum kriegen das staatliche Häuser nicht so gut hin? Ja, und also wir kochen ja auch nur mit Wasser. Also was wir machen, ist ja auch nicht anders. Das Einzige, würde ich sagen, was wir sind halt ein Unternehmen und keine Behörde und wir haben weniger politische Einflussnahme auf unsere unternehmerischen, rationalen Entscheidungen. Das heißt, wir dürfen mehr entscheiden nach, was ist richtig, nach unternehmerischen Kriterien. Und es gibt auch das andere Extrem. Es gibt auch private Unternehmen im Gesundheitswesen, die das übertreiben und sozusagen die Häuser blündern, nenne ich das mal so, oder und die runterreiten und die werden auch nicht überlegen. Unser Geheimrezept ist, dass wir reinvestieren im großen Stil. Das Geld, was wir, die Effizienz, die wir erwirtschaften, die wir haben, die dürfen wir im Unternehmen investieren. Wir haben dadurch, dass wir Gewinne erwirtschaften, können wir Geld reinvestieren in die Häuser, in deutlich höheren Möglichkeiten, wie das ein öffentliches Krankenhaus hat. Das heißt, unsere Geschäftsführer, unsere Chefärzte, unsere Führungskräfte haben deutlich mehr erstmal Firepower vor Ort, um in Zukunft zu investieren und in Ausstattung zu investieren, in Technologie zu investieren, in Mitarbeiter zu investieren. Und das ist der Unterschied. Wir können uns als Unternehmen verhalten in die Sachen, wo wir glauben dran. Jetzt nehmen wir mal Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Daten. Wir können sozusagen in wichtige Technologien können wir investieren. Und das macht den Unterschied, dass wir durch dieses Investieren können, wir uns Vorteile gegenüber denen erarbeiten, die das nicht können. Die tun mir manchmal leid, weil das sind manchmal hervorragende Supermanager. Vielleicht machen die manchmal sogar einen besseren Job als ich in den Häusern. Aber die haben halt extrem weniger Werkzeug im Handwerkskasten, was wir eben haben.
Ich habe mir so die Frage mal aufgeschrieben gehabt und vielleicht beantwortet das schon so ein Teil. Also man liest ja jetzt gerade immer wieder, dass eigentlich ganz, ganz viele Krankenhäuser deutschlandweit vor enormen finanziellen Problemen stehen, dass immer noch Kliniken regelmäßig geschlossen werden, wo man nach den Corona-Erfahrungen auch denkt, so Moment, stopp, wir wollten doch eigentlich ausbauen und jetzt werden immer noch Kliniken dicht gemacht. So. Und auf der anderen Seite sagst du, wir machen Gewinne, aus den Gewinnen können wir dann investieren, uns geht's gut. Woher kommt das, dass die dann im Prinzip vor solchen finanziellen Problemen steht und ihr nicht?
Also im Kern ist es schon ein Skaleneffekt der Größe, den wir haben. Ja, wir sind einfach ein großes, wir haben 120 Einrichtungen und wir sind im Grunde wie die meisten Konzerne, kann man sich vorstellen, wie so eine Matrix organisiert. Also wir haben Regionen, wir haben Häuser, wir haben starke Shared Services oder zentrale Dienste und haben durch diese Vorteile, das billigste Beispiel ist immer Einkauf, nennt man so, Einkaufsvorteile, aber auch viele andere systematische Vorteile, wo wir natürlich im Ergebnis dadurch uns deutlich effizienter organisieren können. So, das ist, glaube ich, der eine große Vorteil. Und der zweite große Vorteil ist, dass wir so eine große Mannschaft sind. Würde ich sagen, profitieren wir natürlich von der Schwarmintelligenz und dem Lernen schnell voneinander. Also wir reagieren oder können möglichst schnell auf Veränderungen reagieren. Wir sehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Adaptieren das schnell, also sozusagen Rad nicht neu erfinden, sondern wenn wir merken, dass was funktioniert gut, der Prozess funktioniert gut, der funktioniert besser, können wir so schnell auf Regulatorik, auf Bürokratie, auf Themen reagieren und haben dadurch einfach als Unternehmen, als Konzern Vorteile gegenüber Einzelkämpfern, gegenüber behördlich organisierten Strukturen, gegenüber, ja, das macht im Grunde ist ein bisschen mehr, haben wir durch unsere die Vorteile als Unternehmen haben wir mehr Handwerkszeug und das macht uns effizienter im Ergebnis. Das ist
eigentlich völlig absurd, weil wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja, sagen wir mal so, öffentliche Krankenhäuser, die gehören ja auch zu, in Anführungsstrichen, einem Konzern, also der öffentlichen Hand. So, ne? Und da, also eigentlich alles, was du beschreibst, müssten die theoretisch, wenn wir nicht so diese ganze kleinen Staaterei bis hin auf kommunale Ebene hätten, genauso machen können und tu es nicht.
Absolut.
Was ich gerade noch als Frage hatte, ist, letztes Jahr, weiß ich, in den Diskussionen um die Krankenhausreform von Karl Lauterbach gab es mal super stark so dieses Thema der Spezialisierung von Krankenhäusern, dass nicht jedes Krankenhaus irgendwie versucht, alles zu machen und Ähnliches. Wie gesagt, ich werde jetzt im Podcast nicht weiter darauf eingehen, in welchem Zusammenhang das war, aber privat habe ich letztes Jahr erlebt, ich glaube, in Hamburg zum Beispiel hatte ich den Eindruck, habt ihr teilweise so eine Spezialisierung unterhalb der Kliniken eures Konzerns? Ist es auch so ein Instrument, was ihr macht, dass dann eben nicht alle Kliniken alles machen, sondern dass man sich dann lieber spezialisiert und dadurch auch effizienter wird und besser?
Vor allen Dingen Zweiteres, absolut. Also das gilt überall, dass natürlich eine Fokussierung auf Schwerpunkte, auf Stärken, eine richtige Strategie ist. Ja? Und natürlich, wenn man von gewissen Leistungen mehr macht, dass man dann da mehr Erfahrung hat und mehr Expertise hat, bessere Teams kriegt. Das ist jetzt keine privatwirtschaftliche Erkenntnis. Das machen auch andere, auch öffentliche Krankenhäuser. Gibt es auch in Hamburg andere Beispiele, die das hervorragend vormachen. Ja. Aber ja, gerade dieses also Spezialisierung, Konzentration auf Stärken oder auch Konzentration auf Themen, die relevanter werden, ja, Stichwort alternde Bevölkerung, demografischer Wandel und so weiter. Also was wird relevanter? Wo entwickelt sich Technik? Was wird ambulanter werden? Das da gut drauf zu gucken und sich da entsprechend frühzeitig darauf vorzubereiten, das zu machen, ist natürlich auch ein Teil von, sagen wir so, der unternehmerischen Strategie, um da erfolgreich zu sein in dem Gesundheitswesen.
Wo wir jetzt reden, also gerade in den letzten Tagen war immer noch mal ganz stark in den Medien und ich vermute mal, auch wenn ihr diesen Podcast in einem Jahr hört, ist das wahrscheinlich nicht anders und in zwei und in drei und in vier und wie auch immer, dass auf jeden Fall eigentlich massiv eingespart werden muss, die Krankenkassen nicht genug Geld haben, dass es eigentlich endlich mal eine große Reform bräuchte und Ähnliches. Und gerade dieses, dass die Krankenkassen eigentlich kontinuierlich ja an der Grenze dessen sind, was sie leisten können, da gibt es ja ganz, ganz viele Ursachen und Ähnliches. Und was ich gerade spannend finde, jetzt auch im Gespräch mit dir, ist, die Diskussionen, die dann öffentlich stattfinden, sind dann häufig ja sehr stark ideologisch eben geprägt. Dass auf der einen Seite haben wir dann Leute, die sagen, ja, wir brauchen die Bürgerversicherung, die müssen alle da rein. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, nein, bloß nicht, aber dafür ganz viele Leistungen streichen und Ähnliches. Aber wäre das dann nicht auch mal analog auf das Gesundheitssystem, auch auf Krankenkassenebene, das ist jetzt nicht komplett dein Thema, aber du bist ja da irgendwie durchaus in dieser Welt unterwegs, auch da mal irgendwie mit mehr Effizienz zu arbeiten, wäre da nicht schon allein dadurch wahnsinnig viele Einsparungen möglich? Also sowohl auf Organisationsebene der Krankenkassen als auch die Art, wie Gesundheit organisiert wird, vom Arztbesuch bis zum Krankenhaus.
Also wenn man das nur auf das Krankenhauswesen beziehen würde, würde ich wahrscheinlich schon sagen, zeigen auch die Zahlen, dass Deutschland bedingt durch die komplexe Struktur, die wir haben, eins der hocheffizientesten Krankenhauswesen hat. Also wir kriegen relativ wenig Geld im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich pro Fall sozusagen. Also da ist im System eine hohe Effizienz, auch egal ob öffentliches oder privates Krankenhaus. Aber wenn du diese Frage aufs Gesamtsystem guckst, ist die Anamnese, und die ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir ein teures Gesundheitswesen haben, wo der Outcome nur mittelmäßig ist. Also wenn man mal sagt, was sind harte Outcome-Daten im Gesundheitswesen, sagt man, an was kann man wirklich gute Gesundheit messen? Und hart ist natürlich irgendwann mal natürlich schon sowas wie also wie viele Leute überleben einen Schlaganfall oder wie viele Leute überleben einen Herzinfarkt oder wie ist überhaupt Lebenserwartung, wie viele gesunde Lebensjahre gibt's? Ist so eine spannende Zahl. Also ab wann wird der Mensch durchschnittlich krank und wie viel so? Und da gibt's EU-Vergleiche, weltweite Vergleiche. Und da sind alle Zahlen leider nicht gerade gut für Deutschland. Es sind, wenn überhaupt, Mittelfeld. Also wir sind immer teuer. Es kommt immer, USA ist viel teurer noch. Schweiz ist noch teurer. Dann kommt Deutschland immer auf Platz 2 oder 3 in den Kosten. Also gemessen jetzt zum Beispiel am Anteil Bruttoinlandsprodukt, was wir ausgeben. Also sind wir immer teuer. Und Outcome, nee. Also es gibt Länder, wo wir es aus unserer, keine Ahnung, eigenen Grundhaltung manchmal in Deutschland meinen, wir sind besser.
Ja.
Aber nehmen wir mal nicht nur die skandinavischen Länder, sondern auch solche Länder wie Spanien, Italien, Portugal, die haben im Ergebnis einen besseren Outcome im Gesundheitswesen wie denen wie wir und teilweise die Hälfte des Geldes. Und dann müssen wir uns schon fragen, alter Falter, was machen die anders?
Genau, gehen die unternehmerischer vor?
Die haben erstmal, also kann man jetzt wirklich, da könnte man zwei Podcasts drüber machen, über das Thema allein, aber in Kürze ist, die haben einfach nicht so ein wahnsinnig verschachteltes, reguliertes in einzelnen Sektoren ineffizient strukturiertes Gesamtkunstwerk wie wir. Ja, wir sind ja so dermaßen komplex organisiert in Deutschland mit so viel Sektorengrenzen. Ganz viele Sachen gibt es doppelt und dreifach. Es gibt ganz viel Einzelleistungsvergütung in Deutschland. Also es gibt Anreize, die einzelne Leistung zu erbringen und dafür Geld zu bekommen. Es gibt wenig Anreize, ein Gesamtsystem zu sehen. Also wie, ja, in Deutschland kriegt man nur Geld, wenn man einen Patienten im Krankenhaus versorgt und nicht, ob sozusagen das Ambulante mitdenkt oder der ambulante Arzt wieder gesondert vergütet. Also es gibt sehr viel zergliederte Bereiche. Es gibt auch im Ergebnis gibt es wahrscheinlich zu viel Kapazitäten noch für stationäre Patientenversorgung. Würde ich schon an der Stelle schon so sehen. Da müssen wir sicherlich ein Stück weit strukturierter versuchen, effizienter die Strukturen auch zu organisieren. Also, aber da könnte man wirklich ganz viel drüber sprechen, dass da Luft nach oben ist in vielen Punkten. Ja, und wir haben da schon ein Systemproblem. Was mich ärgert, vielleicht da, weil du das gleich so mit ansprachst, ist schon diese ideologisch überladene Debatte, dass plötzlich alle so tun, alle reiben sich jetzt plötzlich die Augen und sagen, hups, Hilfe und schlimm, jetzt Lohnnebenkosten sind das Problem.
Ja.
Und das ist schon echt verstunken und verlogen, weil das, was da passiert, das steht in Büchern, in Gutachten, schon vor 10, 15 Jahren geschrieben, was da passiert. War absehbar, weiß jeder. So wie wir ein Rentenproblem kriegen werden durch die Babyboomer, war klar, wir kriegen ein Kostenproblem im Gesundheitswesen durch den demografischen Wandel, den technischen Fortschritt. Das ist klar. Und wir sind erst am Anfang des Problems. Das wird noch viel schlimmer werden. Und dass wir darauf reagieren müssen und dass wir das nicht allein über die Krankenkassenbeiträge, die wohlgemerkt ja nur an den Lohnkosten hängen, lösen können. Also wir müssen da irgendwas was überlegen, war auch für alle Beteiligten klar. Also deswegen plötzlich alle reiben sich die Augen und Hilfe ist ein Problem, ist schon ein bisschen die Verkürzung der politischen Debatte geschuldet, aber ist nicht wirklich eine gute Erkenntnis.
Ja. Ja, vor allem durch dieses Festbeißen in ideologische Fragestellungen verhindert man ja auch komplett, dass man einfach mal rein zielorientiert mal an ganz konkreten Lösungen arbeitet, weil das ja immer überlastet ist und man dann immer erstmal lange ausdiskutieren möchte, ob das jetzt gerecht ist, weiß ich nicht, wenn jemand länger auf einen Termin warten muss als ein Privatversicherter, der nicht privatversichert ist und ob man den kompletten Systemreset braucht und ähnliches. Wenn man diese ideologischen Debatten einfach mal abschalten würde, glaube ich, könnte man viel erreichen. Und was ich halt, also ich versuche ja, also ich habe für mich heute diesen Termin so ein bisschen gesehen, auch mal zu gucken, ist so meine zunehmende Liberalisierung, die ich in anderen Bereichen hatte, kann ich die auch im Gesundheitswesen für mich so annehmen. Und wenn wir jetzt so reden, habe ich so das Gefühl, ja, weil das, was du ja als, so am Anfang, wo du sagtest, ihr bei Asklepios, ihr arbeitet unternehmerisch. Ich vermute mal, bei Krankenkassen wird das sehr, sehr wenig häufig gemacht oder viel zu wenig. Und wenn man dann in die politische Ebene schaut, gar nicht mehr. Also die betrachten ja das Gesundheitssystem nicht aus einer unternehmerischen Perspektive. Wäre das so etwas, wo du sagst, Mensch, wenn Politik da mal so eine Perspektive, die ihr als privatwirtschaftliches Unternehmen in diesem Bereich habt, wenn die gleiche Perspektive einnehmen. Verstehst du, wie ich das meine? Von so ein bisschen abstrakt. Also ich will gar nicht so in einzelne Fragestellungen reingehen, wie man was lösen kann, weil das ist nicht der richtige Podcast.
Also da können wir dann gerne nochmal ausführlicher drüber reden. Also was versucht die Politik, egal welche Regierung jetzt sozusagen da oder die letzten Legislaturperioden eigentlich immer. Also wir sind so ein bisschen so Post- oder Spät-DDR-Phänomen ein bisschen. Ja, das hört sich jetzt absurd an, aber wir versuchen immer, Regulatorik durch noch mehr Mikroregulatorik zu ersetzen und merken ja, da müssen wir es noch mehr nachregulieren, da brauchen wir noch mehr Kontrollbürokratie und dann noch mehr und dann glauben wir, wird es besser. Und dann müssen wir die Schnecke, so und das ist der absolute Irrweg, zu glauben mit Bürokratie, Anreizsysteme, also wir müssen über Anreize reden und wie mache ich Anreize für bessere Versorgung und für bessere Gesundheit, für Prävention, für besseres Verhalten und nicht zu meinen, das kriege ich staatlich reguliert. Und diesen Grundkonflikt, dass ich glaube, ich kann Gesundheit staatlich regulieren und die Versorgung staatlich regulieren, das halte ich für völlig einen Irrweg, sondern ich würde da deutlich mehr auf Anreize an die Akteure setzen. Heißt ja nicht, weil du sagtest, brauchen wir mehr Unternehmertum Privates. Ja, dann sagen natürlich sofort wahrscheinlich auch viele Hörer ja, Vorsicht, dann verdienen die ja noch mehr Geld, irgendwelche kapitalistischen Konzerne und ganz gefährlich. Das meine ich damit auch nicht. Wir brauchen mehr sozusagen Wettbewerb zwischen Anreizen, sozusagen. Ja, also Nehmen wir mal das Beispiel. Jetzt ist zurzeit im kommunalen Krankenhaus im Ergebnis relativ egal, ob es rote Zahlen schreibt oder nicht, weil im Zweifel geht er zum Kämmerer und sagt, ich habe halt leider diesmal sind es, jetzt nehmen wir mal das Beispiel des Hamburger Universitätsklinikums, die sagen, jetzt habe ich nicht nur 50 Millionen Euro Miese, sondern sind es halt 80. Tut mir leid. Lauterbach oder Berlin ist schuld.
Ja.
So, ich habe in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, es gäbe sehr viele öffentliche Krankenhäuser. Nehmen wir mal beispielsweise Vivantes in Berlin. Ist genau gleich groß wie die Hamburger Kliniken, machen nur das, was die Hamburger Krankenhäuser hier an positivem Geld verdienen, brauchen die als Zuschuss, damit die über die Runden kommen. Kann man sich ja schon die Frage stellen, gleiche Größe, ungefähr gleiches Setting, warum kriegen die das nicht hin? So. Und da fehlt schon der Anreiz, um vielleicht effizienter zu arbeiten.
Das ist ja immer was, Geld kommt ja im Zweifel. Ne?
Ja, also, genau. So, und da,
platt ausgedrückt.
Ja, und das ist schon, da kann man sich schon fragen, sind das sinnvolle Anreizstrukturen im System?
Ja, ich glaube halt, dass es bei vielen, jetzt habe ich dieses Wort ideologisch schon sehr häufig gesagt, aber am Ende des Tages läuft es immer wieder darauf hinaus. Ich glaube, viele haben einfach eine Angst, wenn man über dieses Thema spricht, dass man damit verbindet, ich sag mal, amerikanische Zustände. So, ne, dass Gesundheit nichts mehr ist, wo man sagt, das steht einem Menschen zu, sondern das steht ihm halt zu, wenn er den Geldbeutel aufmacht und dass zwar irgendwie, weiß ich nicht, die Krankenhäuser alle technologisch perfekt ausgestattet sind, aber dann gehe ich für ein MRT oder ein CT ins Krankenhaus und muss danach mein Haus verkaufen. Solche Geschichten gibt es ja aus den USA. Aber das hat ja hier niemand vor, egal aus welcher, also aus keiner politischen Richtung, jedenfalls den, ich sag mal, vernünftigen und auch aus wirtschaftlicher Perspektive nicht. Also darum geht es ja gar nicht.
Absolut, aber also historisch gesehen, glaube ich, haben wir da auch alle gemeinsam viele Fehler gemacht in der Debatte,
ja.
Weil die Wahrnehmung, so wie du sagst, die ist genauso, ja, dass da viele Ängste da sind, liegt natürlich am Wählen. Ja, wenn wir sagen, ich gehe ins Krankenhaus, dann gehen wir zur Arbeit. Hm. Ganz viele Leute sind froh, wenn sie nicht ins Krankenhaus gehen müssen, wollen sich eigentlich mit dem Thema gar nicht beschäftigen.
Ja.
Ja, ist ein hochkomplexes Thema. Sie sind froh, die müssen damit nichts zu tun haben. Das ist so, Krankenversorgung ist, wir Volkswirte nennen das ein Stück weit natürlich ein öffentliches Gut mit viel Optionsnutzen, viel Themen. So, und darauf muss man schon reagieren als Gesellschaft, müssen schon gut überlegen, wie tun wir das sozusagen so organisieren, dass das nicht amerikanische Verhältnisse werden. Aber ist ein gutes Beispiel. Die Beispiele, die ich genannt hatte als positiv, waren ja ganz bewusst nicht außereuropäisch, sondern wir haben ja ganz viele europäische Kollegen, die das hervorragender besser machen.
Ja.
Und auch wieder deutsches Eigenart, wir sind ja nicht so ganz intellektuell in der Lage, mal uns an anderen Ländern Beispiele zu nehmen. Ja? Ja, nehmen wir mal die Spanier, wie organisieren die das sehr erfolgreich? Die haben organisiert in regionalen Vergaben. Ja, die vergeben Gesundheit regional.
Heißt also, dass es dann für die örtlichen Krankenhäuser eine Ausschreibung gibt, wer möchte die betreiben? Ja,
nicht nur die Krankenhäuser, sondern die gesamte Versorgung. Die sagen, 10 Jahre bauen, versorgen, ambulant, stationär, alles außer Herztransplantation und ganz teure Sachen, bitte machen. Dann gibt es da auch Ausgleichsmechanismen.
Ja.
Wenn kann man ja sofort Angst haben, Hilfe. Was ist, wenn sie dann schlechte Qualität machen?
Ja, ja.
Ist ja auch ein Risiko, was man lösen muss. Ist so, wenn dann jemand, nenn's mal, fremd geht, weil er woanders dann ist, weil er da nicht gut versorgt wird, dann muss das trotzdem von dem Träger gezahlt werden, sodass jeder sofort
wieder einen Anreiz hat.
Ja. Also im Kern geht es um gute, schlaue Anreize bauen, um anders zu versorgen. Und da ist unsere aller Haltung ist, mehr Wettbewerb, auch solche Lösungen mal zu probieren, regionale Budgets, Freiraum für Ideen, Innovationsräume schaffen und da sich mehr trauen. Sektorengrenzen überdenken und mit Innovation digital mehr zulassen.
Ja, das ist spannend, das kannte ich auch nicht. Das ist interessant, muss ich mir mal anschauen, wie die das machen. Das interessiert mich. Du hast gerade schon dieses schöne Stichwort digital gesagt. Digitalisierung, ich meine, die funktioniert gefühlt nirgendwo in Deutschland und gefühlt in dem, was man so als Normalsterblicher, der jetzt nicht sich damit groß auskennt, im Gesundheitswesen mitbekommt, da überhaupt nicht so. Also das fängt damit an, dass ich habe jetzt so ein oder zwei Arztpraxen, wo ich über Dr. Lib irgendwie meine Termine machen kann, aber da hört es dann schon auf. Das Riesendrama um die digitale Patientenakte, was ja auch die Presse rauf und runter geht und ähnliches. Ist es nur eine Meinung von mir, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen gefühlt noch langsamerer vorankommt als woanders oder sehe ich das gerade sehr pessimistisch?
Gar nicht. Ist Common Sense bei uns. Also wir sind sicherlich 10 Jahre hinter vielen anderen Branchen noch hinterher. Ja? Also das ist so.
Das ausgerechnet dann, ne? Weil das würde ja absolut einen riesen Effizienzboost geben.
wird kommen. Ja. Ja, jetzt wird sich auch viel beschleunigen, aber ist in der aktuellen Situation, ist das egal auf welcher Ebene, ist die Herausforderung der Digitalisierung, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben und wie wird die genutzt, es ist sicherlich noch völlig ungenutztes Potenzial, was wir haben.
Ja. Ich würde mal gerne ein anderes Thema aufmachen. Und zwar eines, was sich hier ja wie so ein roter Faden durchzieht: Führung, Leadership, auch Unternehmenskultur. Und würde da gerne mal mit einem Stichwort anfangen, von dem vor 3 Jahren noch alle geredet haben und wo jetzt nicht mehr so 100%ig klar ist, ob es in einer Branche noch da ist. In manchen wandelt sich das nämlich gerade und das ist der Fachkräftemangel. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es diesen Fachkräftemangel von Pflegepersonal bis Ärzten, bis aber auch alle anderen Gewerke, die ja so in einem Krankenhaus sein müssen? Gibt es den noch oder hat sich der in diesem aufkommenden Wirtschaftskrisenszenario auch schon etwas gewandelt?
Nee, also ich würde es andersrum intonieren. Ich würde von vornherein sagen, das sagen wir auch schon die ganze Zeit, ist, wer die besten und die guten Mitarbeiter hat, der wird die beste Leistung erbringen können. Und das wird in den nächsten 20 Jahren im Gesundheitswesen nicht anders werden, sondern der Run um die besten Köpfe und die besten Leute, die mit Leidenschaft und Passion das machen, was wir tun und sich um die Patienten kümmern, der ist da.
Und nach wie vor ein harter Run.
Nach da. Diese ganzen Themen, was wird uns KI bringen, was werden uns Effizienzreserven und so weiter bringen, das ist alles noch ein Gott sei Dank Add-on, was wir haben, damit wir sozusagen die Versorgungsthemen kriegen. Also wir sind ja im Gesundheitswesen wirklich exemplarisch von dieser doppelten demografischen Welle da betroffen. Auf der einen Seite gehen ganz viele unserer Leute in den nächsten Jahren in den Ruhestand, in den Wohlverdienten, das ist der eine. Also wir haben ganz viel, verlieren wir Menschen, die versorgen.
Ja.
Und auf der anderen Seite nehmen die natürlich auch dramatisch zu, die versorgt werden müssen. Ja, wir haben, also so, und deswegen ist dieses Thema, wir müssen uns um die besten Köpfe kümmern, ausbilden, Auslandsakquise machen. Das beides zu tun, ist absolut wichtig und ein absolut großes Fokusthema für aber alle im Gesundheitswesen.
Ja. Und wie ist es einfach bei euch speziell jetzt? Also kriegt ihr gerade genügend Leute oder ist es auch tatsächlich, dass ihr teilweise vielleicht Stellen gar nicht besetzt bekommt? Und wie geht ihr damit um? Das ist natürlich so dann die große Frage so im Bereich eben Personal.
Also würden meine Mitarbeiter jetzt wahrscheinlich sagen, kann man immer mehr tun? So. Also immer mehr ist besser noch von einem Thema, aber ich glaube, wir sind da schon ganz gut. Also wir haben das schon lang erkannt oder schon seit einiger Zeit erkannt, wie wichtig das Thema ist. Wir haben deswegen da auch im Branchenschnitt gute Werte im Sinne von, was labert der Walker jetzt, sind ja so entscheidende Fragen, ist Fluktuationsquoten, Krankheitsquoten, also wie sieht die Brain Drain aus, wie viele Leute, so, und da sind wir bei vielen Sachen gut und werden besser, wie viel bilden wir aus, wir haben die Ausbildungskapazitäten deutlich gesteigert, wir haben gute Programme, wie wir Fachkräfte aus dem Ausland zu uns bekommen, die einarbeiten, also lange Rede sagen, wir sind da, haben das Thema erkannt, arbeiten dran, aber mehr geht immer. Ja, auf jeden Fall. So.
Wie ist es so, dieses große Thema Arbeitsbedingungen? Also ich erinnere mich, ich habe im Jahr 2000 Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus in Süddeutschland. Und damals war es schon so, ich habe auf einer Unfallchirurgie gearbeitet ein Jahr lang und es war, die Pausenzeiten waren recht wenig. Und ich kann mir vorstellen, und für das echte Personal, so als Zivi ist man da ja noch immer ein bisschen anders dann unterwegs gewesen, die dann teilweise irre lange Schichten hatten. So, wie ist das heute? Ist das immer noch, dass es eigentlich ein sehr, sehr harter Beruf ist, auch was die Arbeitsbedingungen angeht? Oder kann man das, hat sich da vielleicht auch was getan, das zu verbessern?
Also es ist, glaube ich, ganz arg schwer, das zu verallgemeinern, weil es sehr, sehr heterogen ist und wirklich an den unterschiedlichsten Faktoren hängt, wie das wirklich ist. Deswegen, wenn ich jetzt sage, es hat sich verbessert und die ganz unmenschlichen Arbeitszeiten, wie die früher mal waren, mit so, keine Ahnung, gerade bei den Ärzten war es ja teilweise so, dass man da am nächsten Tag weitergearbeitet hat nach dem Nachtdienst und so, das ist eigentlich vorbei, das gibt's nicht mehr. Wird es wahrscheinlich auch wieder welche geben, die sagen, Walker, das stimmt gar nicht, da gibt es noch die Ausnahmen. Also deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Es ist immer noch, egal ob in der Pflege oder bei den Ärzten, es ist immer noch ein harter Beruf, also ein anstrengender Beruf. Der ist körperlich anstrengend, der ist physisch anstrengend, der ist psychisch anstrengend. Wer sich dafür entscheidet, der macht es ja aus Leidenschaft, weil er da Menschen helfen will und nicht, weil er meint, er will großes Geld zu verdienen. Also glaube ich, muss man mal realistisch sein. Die meisten haben sich für diesen Beruf aus sozusagen anderen Gründen mal entschieden, im Gesundheitswesen zu arbeiten. Es hat sich aber schon an vielen Stellen auch, hat sich durch Wettbewerb um Arbeitsplätze und so weiter, hat sich schon viel auch getan. Ja, ja. Die Vergütung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gerade im Bereich der Pflege hat sich die deutlich erhöht. Es sind mehr Pflegekräfte, mehr pro Patient versorgen, wenn man mal so als Kennzahl das reinwirkt. Also das ist so sicherlich möglich. Was leider nicht besser geworden ist und was wahrscheinlich so die Hauptlast des Problems ausmacht bei all unseren Mitarbeitern, aber das spreche ich, glaube ich, für die ganze Branche, ist die Bürokratielast. Hm. Ja, also ja. Wenn die Bürokratie nicht wäre und der Mist, den wir da verschwenden müssten an Worst-Zeit für solche Sachen, dann wäre das Leben deutlich besser, hätten wir deutlich mehr Zeit, um uns um die Patienten zu kümmern, deutlich mehr Zeit, um uns um die eigentlich wichtigen Themen zu kümmern, wenn wir weniger Zeit in Bürokratie versenken können.
So, du hast jetzt relativ allgemein geantwortet über so die gesamte Branche. Das ist auch, finde ich, super spannend. Und jetzt will ich aber trotzdem mal genauer nachhaken. Was heißt das denn jetzt bei euch, also bei den Asklepios-Kliniken ganz konkret und direkt?
Ja, guter Punkt, weil meistens verliert man sich ja manchmal in allgemeinen Plätzen. Machen wir es mal an der Pflege, konkret. Ja, an der Pflege. Also erstens, die Gehaltssituation hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das gilt für viele.
Also bei euch.
Bei uns, auch, aber auch überall. Was hat sich bei uns konkret verändert? Wir haben da mehrere Programme, ja, nennt sich das Pflege weitergedacht, ist so ein großes Thema mit flexiblere Arbeitszeitprogramme. Ja. SAT sozusagen. Du kannst dir deine Arbeitszeiten deutlich flexibler gestalten, familiengerechter das machen, kannst dir Wunschdienstpläne zusammenstellen, kannst dich da ganz anders organisieren. Also da, wir hören den Leuten deutlich zu, was braucht ihr? Was ist wichtig für euch? Wir arbeiten an der Führung. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Wie ist die Führung in Mannschaften? Wie wird die Führungsmannschaft gecoacht, unterstützt? Das arbeiten wir. Wir haben unterstützen unsere Mitarbeiter mit Employer Assist Programmen. Ist auch ein großes Thema, wo wir tun. Also
was heißt das? Also das klingt jetzt nach einem sehr großen.
Ja, das sind Maßnahmen, dass wenn die Schuldenprobleme haben, dürfen sie sich melden. Wenn die private Probleme haben, dürfen sie sich melden. Wenn die pflegende Angehörige haben, dem man sich kümmern muss. Wenn die ein Problem haben mit ihrem Partner, dürfen sie sich melden. Da haben wir sozusagen mit Partnerfirmen vermittelte Hilfestellungen, um die Leute zu unterstützen, damit sie psychisch gesund bleiben und sozusagen leistungsfähig bleiben. Und das wirkt, das hilft, weil wir unseren Mitarbeitern eben, der Job, den wir haben in Krankenhäusern, ist anstrengend genug. Und umso mehr brauchen die Leute Unterstützung, um quasi resilient und stark in der Arbeit sein zu können. Und da unterstützen wir die Leute. Also könnten wir jetzt auch, glaube ich, einen ganzen Podcast darüber machen, aber es gibt ganz, ganz viele wirkliche konkrete Maßnahmen, wie wir ans Morgen denken, an den versuchen, den Leuten zu unterstützen, damit wir sie wirklich gut und leistungsfähig bei uns halten können, unterstützen können und weiterbringen können.
Was mir jetzt gerade noch so kommt als Frage ist, jetzt hast du ja erzählt, wie groß ihr seid, allein in Hamburg 7 oder 8 Kliniken, deutschlandweit unzählige. Es ist ja in vielen anderen Unternehmen ist es so, wenn die dann so eine bestimmte Größenordnung mit ganz vielen Standorten, vielleicht auch bei anderen Konzernen weltweit Standorten, haben, dass es ja durchaus auch ein Faktor ist für Menschen, die dort arbeiten, dass sie sagen, naja, dann bin ich jetzt nicht eben komplett festgenagelt an einen Standort, sondern ich kann auch mal in andere Bereiche reinschauen, in andere Orte reinschauen. Ich habe da auch eine gewisse Flexibilität, vielleicht mehr, als ich jetzt im Kreiskrankenhaus unter Tupfingen Nord hätte, was eben nur dieses eine Kreiskrankenhaus ist. Und wenn ich woanders hin will, habe ich ein Riesenproblem. Ist das auch etwas, was tatsächlich als Benefit bei euch da ist, dass ich davon profitiere, dass ihr so groß seid, was diese Vielzahl der Standorte angeht?
Absolut. Dass ich im Grunde von Sylt ist unsere nördlichste Klinik und unsere südlichste ist in Lindau am Bodensee, dass ich in ganz Deutschland arbeiten kann und die Möglichkeiten habe und vor allen Dingen meistens doch viel Ähnlichkeiten gibt. Asklepios ist überall Asklepios und es ist schon, also klar, Riesenvorteil. Fairerweise muss man sagen, da das ja alles rar gesuchte Arbeitsplätze in Deutschland sind, ist das dieser Vorteil vielleicht weniger relevant, wie es in anderen Branchen ist.
Ja.
Aber selbstverständlich alle Mitarbeiter, die da gerne nach Hamburg kommen wollen und jetzt in Süddeutschland und zuhören oder vice versa, sind herzlich eingeladen. Wir können nahezu überall in Deutschland gute Arbeitsplätze anbieten.
Ja, krass. Spannend. Was ich hier im Podcast immer wieder habe bei ganz vielen Gästen, ist so dieses Thema Unternehmenskultur. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte den Chef von Mars Deutschland hier zu Gast, Carsten Simon, der von den Prinzipien bei Mars berichtet hat und welche Kultur sie haben. Und der konnte das auch. Also ich nehme ihm das ab, dass das wirklich da auch so ist. Also manchmal erzählen ja auch Unternehmen sehr viel, was die Kultur angeht. Und das ist dann einfach nur ein Poster an der Wand. Aber das ist ja etwas, was in den letzten Jahren doch immer mehr zugenommen hat, dass wirklich Unternehmen auch eine dezidiert eigene Unternehmenskultur haben. Ich stelle mir das in so einem Krankenhausumfeld total schwierig vor. Und du schüttelst den Kopf. Erzähl, wie ist es bei euch?
Nee, also erstmal finde ich die Diskussion, jetzt bleiben wir mal bei deinem Beispiel mit Mars, finde ich sehr lustiger, weil erstmal ist ja das, was wir als Produkt haben, Gesundheit. Ne? Und das ist ja schon mal
der spannende
Einstieg, was die Kollegen da erzählen. Ja, wie die rennen. Also nee, was ich damit eigentlich sagen wollte, das Why, wenn man so rum anfängt, das Why stellt sich doch bei uns gar nicht.
Ja.
Also eigentlich ist doch klar, was wir wollen. Wir wollen gute Menschen, gute Medizin, gute Leute versorgen.
Ja.
Also deswegen ist das Why schon mal bei uns einfacher, unterstelle ich jetzt mal wie bei Mars, würde ich jetzt mal sagen, das für die Mannschaft sozusagen aufzurufen. Sondern es geht dann geht es um das How. Ja? Mhm. Also wie. Das ist so der Punkt. So, und da das ist die
ich
Frage.
Ich merke schon, du bist Simon Sinek-Fan, wenn du jetzt über
klar.
Why, ja. How, ja.
Aber
what.
Also, und da auch dann kurz. Was ist da unser großes Ding? Unser großes Ding ist, wir wollen einfach nur, und das meinen wir ernst, wir wollen lernen, wir wollen echt eine lernende Organisation werden weiter. Mhm. Weil das ist das Entscheidende. Wenn wir das wissen, was wir wissen, und aus den Fehlern oder aus den beinahe Fehlern lernen und daraus immer besser werden und uns gegenseitig hochziehen in den Prozessen, in der Versorgung, dann sind wir unschlagbar. Mhm. Und diese Haltung, man darf auch mal einen Fehler machen, aber wir lernen dann gemeinsam daraus, egal ob es bei Führungsthemen ist, egal ob es sozusagen in Prozessen geht, Mut, was zu machen, sich da wirklich weiterzuentwickeln. Das ist ja in so einem Gesundheitswesen, denkt man ja erstmal, wir sind ja ein bisschen, gibt es ja manchmal so Parallelen, wir sind ja so ein bisschen wie vielleicht wie vielleicht eine Lufthansa.
Mhm.
Ja? Der Pilot darf ja keine Fehler machen.
Ja.
Ja, sollte so. Der Operateur bei uns bitte auch nicht,
ja,
weil da hängt deutlich existenziell was dran. So.
Ja.
Umso wichtiger ist es aber, eine professionelle und eine gute Fehlerkultur dahin zu kriegen. Ja? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie kann ich meinem Vorgesetzten widersprechen? Wie kann ich sagen, Achtung, ich sehe da was, Vorsicht. Wie wird Hierarchie gelebt? Wie funktionieren solche so Führungssysteme in komplexen Situation, in komplexen Systemen und Krankenhaus und eine Notaufnahme und eine Notfallsituation ist eine komplexe Situation, da ist Stress, Ressourcenknappheit. Ja. Wie organisiere ich mich da und wie funktioniere ich als Team? Und das ist zentral entscheidend unser Thema, wie wir da dauernd besser werden. Und daran arbeiten wir.
Das ist ein total spannender Bereich. Vielleicht ganz kurz ein Nebenbemerken für euch da draußen, wo wir gerade so ganz kurz mit Why und How und ich mit Simon Sinek, falls ihr das nicht kennen solltet, schaut mal nach dem Golden Circle von Simon Sinek, einfach mal danach googeln. Ich mache auch mal einen Link in die Shownotes, gibt ein geniales Video von ihm bei einem TED-Talk. Schaut euch das mal an, dann wisst ihr mehr, worüber wir hier gerade geredet haben. Jetzt hast du gerade Fehlerkultur gesagt. Das finde ich einen ganz spannenden Bereich, weil das ist tatsächlich etwas, was in vielen Unternehmen etwas ist, worüber gesprochen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich aber bei euch im Unternehmen nochmal unterscheidet. Jetzt sind wir hier gerade in eurem Verwaltungstrakt, sozusagen in dem unternehmerischen Teil des Unternehmens. Das ist das eine, wo man wahrscheinlich eine andere Art von Fehlerkultur hat als in den medizinischen Bereichen. Und kommen wir mal auf den zweiten Teil. Da habe ich immer noch, und ich habe das ehrlich gesagt auch im Zivildienst so erlebt, und das ist jetzt 25 Jahre her, dementsprechend da ist viel, viel Wasser die Elbe runtergeflossen. Aber damals war es halt so tatsächlich, also wir Zivis, wir haben geredet mit den anderen Pflegekräften. Die Ärzte waren eigentlich, die waren weit weg für uns. Und wenn dann der Chefarzt kam, dann haben alle anderen den gepuckelt und ich weiß nicht, wenn das nicht noch Knickse gemacht worden sind von den Pflegekräften, das hätte noch gefehlt. Also da hätte sich niemand getraut, auch nur einmal irgendwie Widerspruch zu geben. Hat sich das geändert im Gesundheitssystem?
Also generell auf jeden Fall. Also dieses Hierarchische ist deutlich besser geworden, deutlich überall. Ja. Und natürlich müssen wir daran hart arbeiten und täglich arbeiten, aber deswegen dieses Thema, wir lernen aus Fehlern, wir kriegen eine angstfrei, Fehler ist ja eine Angst, wir kriegen die Angstkultur reduziert, wir kriegen Speak-up hin, wir kriegen solche Sachen, die sind natürlich, das ist ein jahrelanger Prozess, ja, das geht nicht nur top-down, das können nicht nur wir oben anordnen, aber das muss man leben. Wir müssen es auch hinterfragen. Wir müssen auch Speak-up haben, aber das, da können wir auch wieder ganz viel drüber reden. Da ist unsere CMO, unsere ärztliche, meine ärztliche Vorstandskollegin, ganz vielen Themen dran, die wir da haben mit Meldungen. Wir haben extra Trainings, wo wir die ZNA-Mannschaften, die Kreißsaal, also in den kritischen Bereichen trainieren, wie die in Notfallsituationen zusammenarbeiten und das dann reflektieren, was man besser machen kann, wie man Speak-up hinkriegt, wie man sozusagen Team-Timeout hinkriegt, wo wir auch toxische Führung erkennen. Ja, also weil das, was du da beschreibst, das hilft ja nichts, wenn wir da in der Theorie drüber reden, sondern wir müssen erkennen, wo es nicht funktioniert und dann da im Zweifel auch hart reagieren. Ja. Also klar, also das ist das essentielle Thema im Gesundheitswesen, durch bessere lernende Organisationen werden auch eine ganz andere Fehlerkultur hinzukriegen. Ja. Mitarbeiter werden wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt doch noch gar nicht, bei mir funktioniert das noch nicht. Also das ist ein Kampf. Ja? Das ist der Anspruch ist da und ich glaube, wir kommen da auch in großen Schritten voran, aber wir haben auch noch einen weiten Weg zu gehen, alle im Gesundheitswesen da.
Ich musste gerade so ein bisschen, bin gestolpert, als du von deiner CMO gesprochen hast, weil wahrscheinlich alle hier im Podcast sofort an den Chief Marketing Officer denken.
Chief Medical.
Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich der Chief Medical Officer. Auch das ist nochmal ein Unterschied zu so anderen Unternehmen, wo ich so bin. Aber ich würde mal diese Fragestellung auch mit den Halbgöttern in Weiß und Ähnlichem mal als kleine Überleitung zu deinem persönlichen Führungsstil nehmen, der so ein bisschen am Ende jetzt vielleicht noch ein kleines Thema sein könnte. So wie ich Ärzte kennengelernt habe, und ich habe großen Respekt davor, also es ist um Gottes Willen kein Bashing an dieser Stelle, ganz im Gegenteil. Aber ich erinnere mich einfach so an diese Zivi-Zeit zurück. Und jetzt bist du hast ja gesagt, du hast nicht Medizin studiert, du bist Volkswirt, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt kommst du und bist ja theoretisch, oder nicht nur theoretisch, auch ganz praktisch, der Chef von so einem Chefarzt, von so einem Professor vielleicht, der Medizin studiert hat und der genau, vielleicht manche davon noch so dieses Mindset haben, was ich gerade beschrieben habe. Wie lebt man in so einem Umfeld Führung? Wie verschafft man sich da auch Autorität, anerkannt zu werden? Ist das überhaupt ein Thema für dich? War es eins?
Also ich glaube, auf jeden Fall sollte man drüber reden, weil mindestens mal für den Chefarzt ist es vermutlich ein Thema. Ja?
Ja.
Also mal andersrum in die Mannschaft reingeschaut. Ja.
Ja.
Also und als für junge Führungskräfte ist es sicherlich auch noch. Also wie hast du Autorität als Verwaltungsheini gegenüber einem deutlich komplizierteren Studium, wo du erstmal nur studieren darfst, wenn du eine 1-0 Abi hast.
Mhm.
Ja? Und so geht's halt los. Also
dazu geht's erstens, los, ja, genau. Ja.
Erstmal gibt's auch ärztliche Führungskräfte, die im Management arbeiten. Da sind wir genauso durchmischt im Unternehmen. Also deswegen würde ich sagen, der Job Krankenhaus oder Gesundheitsmanager ist multiprofessionell. Mhm. Ja? Natürlich gibt's da auch Betriebswirte. Ich sag's andersrum immer hart und ich glaube, dann wird erkenntlich, was ich meine. Bei uns hat in der Branche niemand was verloren, der das Produkt nicht liebt. Produkt lieben heißt, er möchte, dass die Leute gesund werden. Das ist entscheidend. Und es gibt so ein paar Führungskräfte im Gesundheitswesen, die sind dann irgendwie, keine Ahnung, die sind dann gern Verwaltungsbürokraten und die wollen jetzt endlich mal den Ärzten beweisen, wer hier der sozusagen am längeren Hebel sitzt und solche Sachen. Das wird alles nicht funktionieren. Du musst eigentlich dich da verstehen, als du musst denen helfen, bessere Arbeit machen zu können.
Wenn ich jetzt mal so gucke, ich sage das immer verklausuliert, im privaten Umfeld jemand, der vor vielen Jahren immer die Serie In aller Freundschaft geschaut hat und da gab es dann die Chefärzte, die Ärzte und dann gab es so eine Krankenhausdirektorin und die war immer, also das war sozusagen immer die Böse, die eigentlich nur die Zahlen und das Geld im Blick hatte. Wenn man so amerikanische Serien anschaut, dann ist das exakt das Gleiche. Ne? Da haben wir die guten Ärzte und die bösen Chefs und so weiter. Aber wahrscheinlich ist dieses Bild komplett blöd, weil du sagst ja selber, man muss diesem Why eigentlich. Ne?
Absolut, und das stimmt auch nicht. Dann ist wirklich, also ich überlege gerade, wie die Serie heißt. Bei einer Serie ist es anders, bei einer amerikanischen Serie, die ich liebe zu schauen. Nicht Emergency Room, sondern kommt gleich nochmal drauf. Und da ist die Verwaltung Teil des Problems. Also das ist ein Teamspiel. Ja. Also würde ich auch sagen, und so funktioniert es auch nur.
Ja.
Wenn das gegeneinander ist, forget it. Es geht nur gemeinsam und es geht um bessere Lösungen. Und ich habe auch ein Problem mit einem Arzt oder einer Krankenschwester oder einem Krankenpfleger, der sagt, Ökonomie ist nicht mein Thema und ich muss nicht auf Wirtschaftlichkeit achten. Das lässt sich nicht trennen.
Genau.
Beides gehört zusammen. Und genauso, wenn ich mich nicht um die Medizin kümmere, dann habe ich genauso meinen Job nicht verstanden.
Ja.
Also wir haben und wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Patientenversorgung verbessern, das anbieten, als ihre Mission sehen und der Mannschaft, der Organisation helfen, das besser zu machen.
Mhm.
Das ist das Entscheidende. Und dann funktioniert es auch, das Team miteinander.
Wie würdest du so deinen eigenen persönlichen Führungsstil bezeichnen? Also ich weiß, das ist eine total fiese Frage, weil jetzt da draußen Leute lauern, die mit dir arbeiten und gucken, na, was sagt er denn jetzt? Entspricht das dem, wie ich das erlebe? Aber als CEO muss man durch schwierige Situationen durch. Also wie würdest du das beschreiben? Wie gehst du als Führungskraft vor?
Also ich glaube, so eine Rolle von Führungskraft und wie führt man, ändert sich ja auch über die Frage, wie, also ich habe, glaube ich, habe anders geführt vor 20 Jahren noch, wenn man jünger ist, glaube ich, da lernt man auch dazu oder verändert sich das auch. Ich glaube, so eine Rolle ändert auch was an Führungsfunktionen. Ja? Ist man vielleicht als Geschäftsführer in einem Krankenhaus, ist man, hat man ein bisschen einen anderen Führungsstil wie jetzt als Chef von einem Unternehmen.
Ja.
So. Generell würde ich, oder andersrum, ich kann es vielleicht mal abgrenzen sagen, also ich kann nur mit Vertrauen führen. Also Punkt. Wenn ich nicht vertrauen kann, geht's nicht. Das glaube ich, werden alle meine Mitarbeiter bestätigen, ich führe mit Vertrauen, mit Verantwortung, mit Zutrauen, ich bin Trainer, ich unterstütze, ich berate, ich supporte. Wenn ich anfangen muss, dass ich kontrollieren muss, funktioniert es nicht.
Ich hatte vor kurzem Sonja Fleischer, die ist Personalvorständin bei IBM Papst. Ich weiß nicht, ob das Unternehmen kennt, das ist ein Riesenunternehmen, die machen Ventilatoren. Also ihr habt wahrscheinlich in euren Kliniken unendlich viele von den in den ganzen Geräten drin. Und die hat gesagt, sie sagt, als Führungskraft muss man auch eigentlich so ein bisschen Life-Coach sein. Würdest du das unterschreiben?
Absolut. Also wenn ich der Ronaldo-Spieler auf dem Fußballfeld sein will, dann habe ich meinen Job nicht verstanden, sondern ich muss die Leute finden, die Tore schießen und dazu. Und ich muss auch nicht die Erfolge feiern, sondern die Erfolge sind, wenn die Leute die Tore schießen, erfolgreich sind. Also das, aber ich glaube, da sind wir uns alle als Führungskräfte einig, dass wir da, ja. Keine Neurosen, gut uns selber in den Spiegel gucken, gut hinterfragen, auch selber zugeben, wo ich mal einen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, das ist alles jetzt irgendwie auch viele Allgemeinplätze und glaube ich auch vielleicht der Unterschied zwischen Manager 2025, vielleicht wie es vor 25 Jahren noch war.
So. Aber ich finde es hört sich manchmal so nach Allgemeinplätzen und Plattitüden an, aber gleichzeitig, wenn man sie dann wirklich lebt, dann macht das schon einen enormen Unterschied. So wie du vorher auch so Sprüche wie Stärken, Stärken, die sagt ja jeder, aber wenn man es halt wirklich tut, also diejenigen, die halt wirklich danach leben, dann merkt man dann schon einen enormen Unterschied.
Ja, also fragst du jetzt den Frosch im Teich, ja, sozusagen, weil was soll ich anders sagen? Also ich bilde mir ein, ich glaube, dass ich das lebe und das vorlebe und auch mit meinen Leuten das so zelebriere. Aber da sind natürlich die Kollegen, die mit mir letzten Jahr zusammenarbeiten können, deutlich bessere sozusagen Referenz dafür. Bin ich, sagen wir mal so, es gibt viele, die zu uns wollen und die gern mit uns zusammenarbeiten wollen und wenige, die gern nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, was dafür spricht, dass den Weg, den wir da gerade gemeinsam gehen, nicht ganz der falsche zu sein scheint.
Marco, das war unglaublich spannend. Vielen herzlichen Dank. Das war ein Rundumritt in ganz, ganz viele verschiedene Themen. Wir hätten, glaube ich, noch sehr viel länger reden können und in einzelne reingehen können. Aber ich fand die Einblicke auch gerade in die Denkweise und dieses, ach, das Wort ist auch letztlich abgedroschen, aber es trifft es schon, das Mindset von jemandem, der eben an so einer Stelle arbeitet, sehr, sehr interessant. Von daher vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
Deshalb komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die hier jeder beantworten muss. Du wirst natürlich ab jetzt absoluter Fan der Chefetage sein und du darfst jetzt auch gar nichts anderes sagen, außer ja, dass du jetzt Stammhörer wirst, vielleicht beim Joggen. Wen möchtest du denn mal hören? Hast du eine Idee, eine Branche, ein Thema oder vielleicht auch jemanden, an den du schon ganz direkt den Staffelstab weitergeben möchtest oder einen Wunsch, wen ich mal einladen sollte?
Also ja, ich werde Stammhörer, versprochen. Das ist in der Tat so. Beim Laufen höre ich Podcasts, wirklich. Ja, das ist auch ein guter Zeit-Life-Hack und da viel Wissen mitzunehmen, weil wer aufhört zu lernen, ist da auch raus. Und ja, ich habe überlegt, also auf jeden Fall ist eine Frau, soll es sein, finde ich, meine Staffelholzübergabe. Und ich würde dir empfehlen, ich habe sie selber nicht gefragt, deswegen grüße sie gerne herzlich von mir, wenn du sie fragst. Aber frag Julia. Dr. Julia Danatschuh, sie ist die Vice-Präsidentin der ETH in Zürich und zuständig für das Thema Room Resource und Leadership, also für den ganzen Personalbereich von einer der führenden Universitäten in der Schweiz, also in Europa. Ja. Und damit, glaube ich, auch extrem spannende Podcasterin mit, glaube ich, vielen Einblicken dem Thema Leadership, Forschung, wie das zusammenhängt, was ja vielleicht mit der USA passiert, was das für Europa bedeutet, wie das da weitergeht. Also ich glaube, da gäbe es viele spannende Anknüpfungspunkte.
Definitiv. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Da bin ich gespannt, ob sie es macht. Und wenn ja, freue ich mich sehr darüber. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und ihr konntet ein kleines bisschen was mitnehmen, ein paar Impulse, ein paar neue Einblicke und vielleicht auch neue Erkenntnisse zu diesem ja so wichtigen Thema? Wenn ja, dann schreibt mir. Wenn nein, dann schreibt mir gerne auch. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, schreibt mir auch. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes, genauso wie mein LinkedIn-Profil. Das verlinke ich dort gerne auch. Den Marco findet ihr auch bei LinkedIn. Den kann ich dort auch sehr gerne verlinken. Folgt ihm, ob er will oder nicht. Das sage ich jetzt einfach so. Folgt ihm. Und ja, wenn ihr mich abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder. Da freue ich mich sehr darauf. Bis dahin und bald. Tschüss.
Tschüss.